Mein Name ist Alexander Fink vom Institut für Glaube und Wissenschaft und du hörst gerade den Begründet Glauben Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Fragen rund um Wissenschaft, Denken, Glauben, Weltanschauung und wollen schwierigen Fragen in diesem Zusammenspiel auf den Grund gehen. Ich bin schon sehr gespannt und ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem, was jetzt gleich kommt.
Was würde Jesus zu Karl Marx sagen? Man könnte es sich jetzt natürlich leicht machen und über Marx und Jesus reden, anhand ihrer erklärten Anhänger. Da sind auf der einen Seite die erklärten Anhänger von Karl Marx, von denen in meiner jetzigen Heimat, im schönen Nordosten Deutschlands, relativ viel geredet wird, die sich zu DDR-Zeiten, also zu Zeiten des real existierenden Sozialismus, die Frage gefallen lassen mussten, was ist der Unterschied zwischen Marx und Marx? Antwort: Marx ist die Theorie. Oder die folgende Geschichte gefallen lassen mussten. Der Elektroniker in der damals noch existierenden DDR geht auf Festbesuche in die Bundesrepublik Deutschland. Als er zurückkommt, wird er gefragt: Ja, und wie war es im Westen? Und Hollinger sagt: Im Grunde genauso wie bei uns, für Westgeld kriegst du alles. Das ist die eine Seite, die erklärten Anhänger von Karl Marx. Ich will aber fair sein. Ähnliches könnte man auch über die erklärten Anhänger der Christen sagen, von Jesus sagen. Also über die Christen. Dem zum Beispiel nachgesagt wird, der vielleicht nicht ganz zu Unrecht, dass sie oft ziemlich unverständliche Dinge über wichtige Fragen sagen. So wie bei dem Pastor, von dem ich mal gehört habe, wenn man so sagt, ich habe gehört von einem Pastor, zu dem kommt nach dem Ende des Gottesdienstes ein Mann und sagt: Sie müssen klüger sein als Albert Einstein. Danke, sagt der Pastor geschmeichelt, das ist ja nett. Wie genau kommt sie denn dazu, das zu sagen? Na ja, sagt der Mann: Von Albert Einstein habe ich gehört, dass es zu seinen Lebzeiten eine Handvoll Menschen gab, die ihn wirklich verstanden. Und als ich gerade Ihre Predigt hörte, dachte ich: Es gibt niemanden, der Sie versteht. Das sind die Christen, die sich das gefallen lassen müssen, die sich auch gefallen lassen müssen, dass sie manchmal bei sehr drängenden, sehr praktischen Fragen ziemlich abwegige und wenig praxistaugliche Lösungsvorschläge haben. Wie zum Beispiel der Missionar, der im Dschungel von einem zähnefletschenden und sehr hungrig aussehenden Löwen überrascht wird und der Missionar in seiner Not schlägt zu Gott: Gott, bitte mach doch auf der Stelle aus diesem Löwen einen guten Christen. Und er guckt hoch und sieht, wie der Löwe artig seinen Platz entfaltet und sagt: Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Und mir, was du uns beschert. Okay, lassen wir es mit der Weisung, kann ich natürlich weitermachen, das macht mir persönlich auch Spaß, mit dir zugeben. Stattdessen stellen wir uns heute Abend die Frage: Wie sähe denn eine natürlich fiktive Begegnung zwischen diesen beiden Gestalten selbst aus? Also zwischen Jesus und Karl Marx. Und das ist so wie gestern und so wie morgen natürlich zunächst einmal eine Fantasie, eine vorgestellte Begegnung. Aber erlaubt mir mal, dass ich das als sozusagen rhetorischen Kunstgriff mal zum Aufhänger dieses Vortrags mache. Es gibt mir die Möglichkeit, etwas über die Unterschiede zwischen den Ideen von Marx und dem, was Jesus verkörpert, zu sagen, auch über Gemeinsamkeiten. Es gibt mir die Möglichkeit, mich mit der Kritik von Marx am Glauben, gerade am christlichen Glauben, auseinanderzusetzen und auch etwas über das zu sagen, was Christen an der Person Jesus so wichtig ist und was vielleicht besonders deutlich wird, wenn man dieses vorgestellte Gespräch mal führt. Es ist also eine Fantasie, wie diese Begegnung wirklich ablaufen würde, aber was keine Fantasie ist, was wir ziemlich genau sagen können, ist, wofür die beiden stehen. Da stehen sie sich also gegenüber, auf der einen Seite Marx, leidenschaftlich, hochgebildet, ein Dampfkessel, oft launisch, manchmal auch sehr schlecht gelaunt. Wir haben dieses Bild vor Augen, das auf den Flyern noch ausgedruckt ist, von dem älteren Mann mit Rauschebart. Marx ist allerdings nicht als alter Mann auf die Welt gekommen, als seine wichtigsten Schriften so um das 30. Lebensjahr herum geschrieben, da war ein Reissporn und ziemlich aktiv, oft auch sehr bissig und ironisch. Was ich übrigens auch vor kurzem erst durch meine Lektüre festgestellt habe, ist, dass Marx seit seines Lebens einen rheinischen Akzent hatte. Also er ist ja in Wuppertal und Wuppertal rum aufgewachsen und das wurde ihm auch bescheinigt von Zeitgenossen, dass er diesen rheinischen Zungenschlag nie verloren hat. Das hat mir also neue Türen geöffnet für das Verständnis von Marx. Ein Gespenst geht um in Europa. Ein Gespenst, das kann man nicht sagen. Ist nicht so wichtig, wollte ich nur bei der Gelegenheit mal sagen. Auf der anderen Seite Jesus, von dem wir nicht genau wissen, wie er aussah. Wir können aber davon ausgehen, dass er wahrscheinlich nicht sehr europäisch aussah, sondern eher ein typischer Bewohner des Mittleren Ostens. Seine Haut ein bisschen dunkler als unsere. Wir können auch davon ausgehen, dass er wahrscheinlich nicht weich aussah, so wie auf diesen berüchtigten Jesusbildern aus dem 19. Jahrhundert, in diesem zarten, mit Rouge ausgestatteten Heiland, bei dem man über den Eindruck hat, bloß den Heiland nicht verletzen, der ist sehr empfindlich. So wird er nicht ausgesehen haben. Er war Handwerker, Bauhandwerker, Zimmermann, das konnte man sehen an seinen Händen und Armen. Seine Haut zeigte, dass er viel draußen und viel in der frischen Luft war. Und wenn auch nur ein Funke von dem stimmt, was Zeitgenossen über ihn sagen, dann muss dieser Jesus ungeheuer vertrauenswürdig gewirkt haben und sehr selbstverständlich und unaufgeregt geklungen haben, indem er sagt. Da stehen sich die beiden also gegenüber, wie gesagt, das ist nur eine Vorstellung, aber spielen wir sie mal durch. Was hatte Jesus wohl als erstes gesagt? Das habe ich gestern schon gesagt. Das Witzige an Jesus ist, so wie er im Neuen Testament beschrieben wird, dass er meistens überraschende Dinge gesagt und getan hat, mit denen keiner gerechnet hat. Das war typisch für Jesus, dass er die Erwartungen seiner Umgebung auf produktive Weise immer mal wieder enttäuscht hat. Da stellt sich dieser Jesus vor eine große Menschenmenge und sagt sinngemäß, ich weiß, eure religiöse Tradition und eure alltägliche Lebenserfahrung sagen euch, du sollst deinen Freund lieben und deinen Feind hassen. Ich sage euch, das kann jeder. Fangt doch mal an, eure Feinde zu lieben. Das ist schwierig. Und das Erstaunliche daran ist gar nicht mal, dass der Feindesliebe predigt. Das haben große Denker an anderen Stellen auch getan und tun es noch bis heute. Das Erstaunliche ist, dass er als einfacher Handwerker, als einfaches Kind einer Handwerkersfamilie sich vor die Menge stellt und sich bewusst über die religiöse und kulturelle Tradition seiner Zeit stellt. Und wie nichts Gutes. Oder er stellt sich vor die Menschen und sagt so einen Satz wie, ich bin die Wahrheit. Er sagt nicht nur, ich kenne die Wahrheit, das wäre ja schon ganz schön anspruchsvoll, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Ganz schön überraschend, ganz schön anspruchsvoll, aber auch ganz schön angriffig. Was hätte Jesus wohl zu Marx gesagt? Was könnte man sich vorstellen, würde er zu Marx sagen? Vielleicht hätte er zu Marx genau das gesagt, womit er mich nicht rechnet, nämlich das, was Jesus manchmal zu Leuten gesagt hat, die erwarten mussten, dass er sie nur anklagt, verklagt, unter Druck setzt, weil sie ihm nichts zu bieten hatten, weil sie völlig andere Werte verkörperten als er. Vielleicht hätte er gesagt, komm mit mir. Lass dein altes Leben hinter dir, lass alles stehen und liegen, und komm mit mir und fang ein neues Leben an. Vielleicht hätte er das gesagt, und was hätte Marx darauf vielleicht geantwortet? Marx hätte vielleicht gesagt, Entschuldigung, was ist das denn das Thema? Ein neues Leben in Beziehung mit dir, im Vertrauen auf dich, das ist doch gar nicht der Punkt. Es geht doch gar nicht nur darum, mich selbst zu ändern oder einzelne Individuen zu ändern, den Charakter oder die Grundhaltung, das ist ja alles schön und gut. Wir müssen die Gesellschaft ändern, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind das Problem. Da können die Menschen in der Gesellschaft noch so gut und so wohlmeinend sein, solange sich die Struktur des Ganzen nicht ändert. Haben wir ein Problem. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Das hätte er vielleicht gesagt. Vielleicht würde er noch hinzufügen, wenn sich das Ganze in der Jetztzeit abspielte, lieber Jesus, bei einem Aspekt, schau dich um. Schau dich um in der Welt des Jahres 2012. Das hat sich seit meinen Analysen im 19. Jahrhundert nichts geändert. Noch heute leben wir in einer Welt, in der in Afrika jedes vierte Kind Kinderarbeit leisten muss, damit Europäer billige T-Shirts tragen können. Und noch heute leben wir in einer Welt, die auf eine fast witzige, groteske Weise meinen Prognosen entspricht, wenn in einer weltweiten Finanzkrise die Banken, die diese Finanzkrise mitverschuldet haben, mit Milliarden und Abermilliarden von Geld aufgepumpt werden, bis zum nächsten Crash. Das habe ich alles vorhergesehen, das wundert mich gar nicht. Merkst du nicht, dass das Problem ein gesellschaftliches Problem ist und dass es nicht reicht, einzelne Menschen zu verändern? Und Jesus? Was sagt Jesus dazu? Ich stelle mir vor, Jesus schweigt. Jesus, so wie er im Neuen Testament beschrieben wird, hat sich nämlich selten direkt verteidigt, auch Angriffe direkt verteidigt. Hin und wieder hat er das getan. In aller Regel hat er einfach zugehört. Und vielleicht in dem Moment, wo Jesus schweigt und einfach zuhört, erinnert sich Marx an das, was er von Jesus weiß. Er war ja auch religiös gebildet. Er kannte sich aus, auch in den Schriften des Neuen Testaments, einen Widerschein von jüdisch-christlichen Ideen findet man noch in seinen Schriften. Die Idee des Proletariats als eines Heilsvolkes, eine heilsgeschichtliche Dynamik, Schenkenseitexten, das kommt ja nicht aus dem Nichts. Er kannte diese Tradition. Sie hat sein Denken geprägt, mehr als er vielleicht ahnte. Und vielleicht erinnert sich Marx an das, was er von Jesus weiß. Dass Jesus eines Tages in den Tempel nach Jerusalem geht, also in das religiöse, kirchliche Zentrum der Zeit, ein riesiger, aufgeblähter, ständiger Kirchentag. Und vor dem religiösen Betrieb sind die Tische von Händlern und Geldwechseln aufgebaut, die Devotionalien verkaufen, religiöse Schriften und auch noch andere Waren. Das muss sein, damit der Tempelbetrieb weiter finanziert werden kann. Das ist nun mal ein ökonomischer Sachzwang. Und Jesus fängt an, diese Tische umzuwerfen, die Sachen wegzuräumen, überhaupt nicht lieb und brav und weich, sondern ganz schön heftig. Und schreit durch die Gegend und ruft laut, das soll doch ein Bethaus sein, ein Haus zum Beten. Und hier ein Kaufhaus daraus gemacht, ein Tempel des Konsums. Und Marx erinnert sich weiter, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, sinngemäß mehrfach gesagt hat, wenn ihr den Armen helft, wenn ihr den Menschen helft, nach denen kein Hahn mehr kräht, dann helft ihr wieder. Und Jesus steht damit in der Tradition der Propheten des Alten Testaments, die zu den Reichen ihrer Zeit gesagt haben, wenn ihr die Armen ausbeutet und unterdrückt, dann ist das nicht nur nicht nett, sondern dann beleidigt ihr euren Schöpfer. Vielleicht erinnert sich Marx an all das und vielleicht wird er bei diesen Überlegungen von Jesus unterbrochen. Und Jesus sagt zu ihm, weißt du, bei allem Respekt vor dem, was du herausgefunden hast und vor dem, was du zu Recht kritisierst und was viele vor dir schon kritisiert haben und was auch in der Bibel kritisiert wird, trotz alledem liegt das eigentliche Problem noch tiefer. Trotz alledem, was an gesellschaftlichen Strukturen nicht stimmt und was verbesserungsfähig und verbesserungswürdig ist, das eigentliche Problem liegt noch tiefer. Vielleicht würde Jesus zu ihm ungefähr Folgendes sagen. Du kannst alles ändern. Du kannst gesellschaftliche Verhältnisse herstellen, die viel günstiger sind für Gerechtigkeit und gerechte Verteilung der Güter als die jetzigen. Das kannst du versuchen, das ist gut und wichtig und hilfreich und versuch es ruhig. Aber es wird dir alles nicht viel nützen, wenn Gott dein Herz nicht ändert. Und Marx wird sich wieder aufregen und sagen, Entschuldigung, aber das ist doch Vernebelung. Das ist typisch Religion. Den Menschen einzulullen mit seinem versprochenen Trost, zu sagen, naja, Gott wird dein Herz ändern und dann hast du eine vertrauensvolle Beziehung mit Gott und dann wird sich das andere auch alles schon ergeben. Das mag ja für Menschen in einer Gesellschaft, in der sie am unteren Rand stehen, irgendwie hilfreich und tröstlich sein. Es mag auch verständlich sein, menschlich verständlich sein, dass Menschen sich an diesen Strohhalm klammern, auch trotz allem, was nicht funktioniert in meinem Leben, es gibt einen Gott, der mir hilft. Aber eigentlich, würde Marx sagen, ist das nur ein Wunschbild, etwas, was Menschen sich wünschen, weil sie mit dieser Gesellschaft nicht klarkommen. Und es lullt sie ein, es ist Opium. Religion ist das Opium des Volkes. Und jetzt reizt es mich als Theologe an dieser Stelle mal einzuhaken. Ich weiß gar nicht, ob Jesus so argumentieren würde, aber ich finde es wichtig, an dieser Stelle mal einzuhaken. Und zu sagen, die Religionskritik, die Marx da äußert, die hat er ja von Ludwig Feuerbach vor allem mit übernommen, das sagt er ausdrücklich, dass er sehr von Feuerbach geprägt ist. Und das ist eine Variante der sogenannten Projektionstheorie. Die Projektionstheorie besagt, religiöse Menschen, glaubende Menschen sind Menschen, die in irgendeiner Weise Defizite empfinden, mit diesem Leben nicht klarkommen, diese Welt schwierig und ungerecht empfinden. Und deswegen malen sie sich einen Gott an den Himmel, den es eigentlich gar nicht gibt. Und der Gedanke an diesen Gott hilft ihnen, mit diesem Leben irgendwie zurechtzukommen. Das ist die Projektionstheorie, die gibt es bei Feuerbach und den Abwandlungen. Gesellschaftskritische Abwandlung auch bei Marx. Und mein Einwand gegen diese Theorie ist, die Theorie ist gut, wenn man voraussetzt, dass es Gott nicht gibt. Die Theorie ist so lange gut, solange sie voraussetzt, dass es Gott nicht gibt. Die Theorie tut das de facto nämlich. Sie setzt eigentlich voraus, Gott gibt es nicht. Gott gibt es nicht, das wissen wir. Ja? Jetzt schauen wir mal, warum trotzdem so viele Menschen an ihn glauben. Könnte das daran liegen, dass sie in diesem Leben nicht zurechtkommen und sich etwas an die Wand projizieren, an den Himmel projizieren, das ihnen hilft? Könnte das nicht sein? Wenn man das schon voraussetzt, dass es Gott nicht gibt, dann ist die ganze Sache mit der Projektion, dem Wunschgebilde, dem gesellschaftlichen Opium, dann ist das eine gute Erklärung. Nur sagt die Erklärung überhaupt nichts über die Wahrheitsfrage aus, darüber, ob es Gott gibt oder nicht. Denn, dass ich ein Bedürfnis nach etwas habe, dass Menschen ein Bedürfnis nach etwas haben, dass Menschen als etwas als tröstlich empfinden, heißt ja noch lange nicht, dass es dieses Etwas nicht gibt. Dass Menschen ein Bedürfnis nach etwas haben, dass Menschen etwas als tröstlich empfinden, heißt ja noch lange nicht, dass es etwas nicht gibt. Im Gegenteil kann es sogar sein, dass ein Bedürfnis auch ein Hinweis sein kann. Es ist jedenfalls öfters der Fall. Normalerweise geben mir meine Bedürfnisse Aufschluss über die Wirklichkeit. Ich habe Hunger, es gibt Nahrung. Jetzt nicht jetzt gerade Hunger, aber ich habe hin und wieder Hunger, es gibt Nahrung. Ich bin auf Nahrung angelegt, ich habe Durst, es gibt flüssige Nahrung. Ich habe soziale Bedürfnisse, es gibt andere Menschen. Warum soll das bei einem religiösen Bedürfnis auf einmal anders sein? Warum soll da gelten, der Gedanke an Gott tröstet dich, du wünschst dir, es könnte so sein, es hilft dir, an einen Gott zu glauben, also gibt es die nicht. Da gibt es keine logische Brücke. Es könnte genauso gut umgekehrt sein. Wenn man auch nur hypothetisch annimmt, es könnte einen Gott geben, dann wäre doch nicht überraschend, dass die Menschen, die von ihm geschaffen worden sind, in sich empfinden, es fehlt was, wir müssen nach diesem Gott suchen. Und dass es ihnen gut tut, diesen Gott zu denken, das wäre doch geradezu naheliegend. Das ist kein Beweis für den Glauben. Es gibt ja nur noch genügend Menschen, die sagen, ich habe gar keine religiösen Bedürfnisse. Das ist auch nicht der Punkt. Es soll nur zeigen, dass jemand ein Bedürfnis nach Gott hat, ist kein Argument gegen den Glauben. Es könnte genauso gut ein Argument dafür sein. Die Projektionstheorie erklärt, warum Menschen glauben, wenn sie voraussetzen, dass es Gott nicht gibt. Sie sagen nichts darüber aus, ob es ihn gibt oder nicht. Das war jetzt bewusst mein Einwand, den wollte ich Jesus nicht in den Mund legen, weil ich vermute, dass Jesus auf diese Art von Argumentation sich gar nicht eingelassen hätte, sondern an einem anderen Punkt angeknüpft hätte. Jesus hätte vielleicht gesagt, du kannst versuchen, Gerechtigkeit, gesellschaftliche Gerechtigkeit selbst zu schaffen und du kannst damit weit kommen. Aber eins kann ich dir versprechen, du wirst dich dabei nicht los. Du wirst dich dabei nicht los, dich fehlbare Menschen. Und wenn du deine eigene Fehlbarkeit nicht einkalkulierst, dann werden die Folgen deines Tuns immer auch hochriskant sein. Es gibt kaum etwas Gefährliches, ergänze ich, als wenn Menschen davon ausgehen, dass sie selbst nicht fehlbar sind, sondern glauben, sie können aus eigener Kraft, unbedingt von irgendeinem Zweifel, vollkommen gerechte gesellschaftliche Verhältnisse herstellen. Ja, wenn sie das glauben, dann ist das eine ziemlich sichere Methode, um ziemlich üble Ergebnisse zu erzielen. Gucken wir uns die Folgen der marxistischen Theorien im 20. Jahrhundert an. Die waren eben, wie wir alle wissen, nicht nur erfreulich. Und ich könnte euch Geschichten erzählen von Menschen, die ich kenne in Greifswald. Für die das alles nicht lustig ist und keine schöne, interessante universitäre Debatte, sondern die im Gefängnis waren. Für eine Ideologie, die sich zumindest auf Marx berufen hat. Marx könnte hier an dieser Stelle natürlich berechtigterweise einschreiten und sagen, Moment mal, natürlich sind die Folgen von dem, was ich gesagt habe, an vielen Stellen übel. Ich selbst, Karl Marx, habe gesagt, ich will kein Marxist sein. Das hat er gesagt, ich will kein Marxist sein. Ich mag Marxisten nicht. Man kann aus meinen Theorien keine Ideologie machen. Sie sollen eine Denke, um die Gesellschaft besser zu verstehen. Sie eignen sich nicht dazu, ein ideologisches System zu werden. Das hat er sinngemäß gesagt, so habe ich ihn zumindest verstanden. Ich bin kein Marx-Experte, aber so habe ich ihn meine ich den Verstand zu haben. Und außerdem könnte er darauf hinweisen, Entschuldigung, Jesus, ja, also bei allem Respekt dafür, dass der real existierende Sozialismus ziemlich üble Folgen hatte. Mit dem real existierenden Christentum sieht es ja jetzt nicht wirklich besser aus. Ne? Was ist nicht alles an Schlimmem und Bösem passiert im Namen von Gott, im Namen von Christus? Und jetzt könnte man wieder einhaken, ja, es stimmt, es stimmt. Es ist viel Übles passiert im Namen des Christentums, genauso wie viel Übles passiert ist im Namen des Marxismus. Es gibt allerdings einen Unterschied. Man wird bei Jesus selbst keinen Aufruf zur Gewalt finden. Bei Jesus selbst gibt es eher den Aufruf zur Feindesliebe, zur Liebe gegenüber jedem, die Idee der friedlichen Verbreitung seiner Werte und seiner Ideen. Und bei Marx selbst gibt es schon die Idee, dass die Geschichte eine Dynamik hat, bei der gewaltsamen Revolution eine organische Rolle spielen. Und bei Marx gibt es schon die Formulierung der Expropriation, der Expropriateure, also der Enteignung der Enteignung. Das ist natürlich ein gewaltsamer Fall. Und es ist nicht nur zufällig, dass Menschen sich darauf berufen haben und berufend darauf gewaltsame Revolutionen durchgeführt haben. Also kann man das nicht einfach so in einen Topf werfen. Aber wieder glaube ich, dass Jesus nicht an dieser Stelle sich in dieser Weise verteidigen würde, sondern ich glaube, dass Jesus nicht rechthaberisch war. Übrigens im Gegenteil zu mir manchmal, das ist vielleicht eine Schwäche. Jesus war nicht rechthaberisch, sondern Jesus wäre wahrscheinlich eher traurig. Und Jesus würde vielleicht sagen, wenn du wüsstest, lieber Karl Marx, wie ich unter meiner Kirche leide, wie ich unter den Menschen leide, die sich auf mich berufen und zum Teil furchtbare, menschenverachtende Dinge tun. Wenn du wüsstest, wie ich darunter leide. Ich habe allerdings immer gesagt, dass Menschen fehlbar sind, gerade religiöse Menschen sind ausgesprochen fehlbare Menschen, sind in der Gefahr, fürchterlich daneben zu liegen. Und ich habe immer gesagt, dass das Reich Gottes, also die Wirklichkeit Gottes, der Bereich, in dem Gottes Willen gilt, gesellschaftliche, gerechte Verhältnisse, dass er nicht allein aus menschlicher Kraft entsteht, sondern dass es etwas ist, was Gott selbst tut. Und dass es deswegen ein dramatischer Irrtum ist, sich selbst mit Gott zu verwechseln und zu denken, ich könnte allein aus eigener Kraft das herstellen, dann ist es zu gefährlich, dass ich selber Diktator werde. Weil ich denke, ich weiß doch, was gut ist, ich weiß es besser als der Rest der Welt. Ich werde es den anderen zeigen. Ich, Jesus, habe immer gesagt, dass Menschen fehlbar sind und dass man das einkalkulieren muss und dass derjenige, der wirklich eine neue Welt schaffen will, Gott selbst ist und nicht noch so wohlmeinende Menschen. Das heißt, Jesus sagt, das eigentliche Problem liegt tiefer. Und das ist eine Zumutung, das ist mir klar, aber das ist das, was auch im Herzen des christlichen Glaubens liegt, nämlich die Überzeugung, dass das eigentliche Problem der Menschen die Entfremdung von Gott ist. Nicht die Entfremdung ihrer Arbeit oder die Entfremdung von sich selbst, sondern die Entfremdung von Gott. Und diese Entfremdung verschwindet nicht auch in den besten denkbaren äußeren Zuständen. Und das würde ich gegen diesen berühmt-berüchtigten Satz von Marx wenden, das sei ein bestimmtes Bewusstsein. Den er so simpel, wie er ausgelegt wird, ja nicht gemeint hat, nach dem Motto, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse stimmen, sind alle glücklich. So einfach hat er das nicht gemeint. Er hat sehr viel differenzierter gedacht. Aber es gab viele, und es gibt viele, die sich immerhin auf ihn berufen und sagen, naja, also wenn wir irgendwann gesellschaftlich gerechte Verhältnisse schaffen, und alles in Ordnung kommt, dann verschwinden diese tiefen Fragen nach dem Sinn, nach Gott und so, dann verschwinden die, sie erübrigen sich, weil sie vorher nur Symptome einer Störung waren. Und wenn die Störung abgeschaltet ist, dann verschwindet auch das Symptom, dann brauchen wir dieses Problem nicht mehr. Meine Überzeugung ist und meine Erfahrung ist, dass das einfach nicht stimmt. Dass die Sehnsucht nach einem tieferen Sinn bleibt. Vielleicht nicht von allen Menschen so empfunden, aber von vielen Menschen nachvollziehbar. Vielleicht verschüttet, aber dennoch an Teilen erkennbar. Und mein Beleg dafür ist das, was ich immer das Gesetz von der Haltung der Unzufriedenheit nenne. Kennt ihr das Gesetz von der Haltung der Unzufriedenheit? Das funktioniert folgendermaßen. Da ist man auf der Schule, die Schule ist ja ganz nett, aber auch ein kleines bisschen nervig. Und man denkt sich, gut, wenn ich die Schule hinter mir habe und endlich an der Universität bin, also ein Mensch in den Augen der Gesellschaft, dann geht es mir gut. Dann ist man an der Universität und ist leider mit vielen Fragen konfrontiert, nämlich, wie verpflichtend sind Pflichtveranstaltungen? Was darf ich denn ausmachen? Wenn das Wohnheimsfragen, wenn man da ist, muss ich auf diese Fehler wirklich geben und so weiter. Und man denkt sich, wenn ich das Ganze erstmal geklärt habe, hier angekommen bin, mich hier wohlfühle, dann geht es mir gut. Und dann merkt man, es gibt ja noch Abschlussprüfungen, Masterarbeit und so weiter. Wenn ich das erstmal hinter mir habe und einen Abschluss habe, dann. Wenn ich erstmal eine bezahlte Arbeit habe, ich habe gehört, es gibt Menschen, die bezahlen andere Menschen Geld dafür zu arbeiten, also nicht immer während der unbezahlten Praktika. Ich habe das gehört, dass das gibt. Dann, wenn ich erstmal die Partnerin, den Partner fürs Leben gefunden habe, wenn wir erstmal Kinder haben, wenn erstmal die Kinder aus dem Gröbsten rausgehen, erstmal die Midlife-Crisis überwunden habe und mir einen großen, spritfressenden Geländewagen angeschaffen habe, mit dem ich über flache deutsche Autobahnen fahren kann. Für 40-Jährige mir eine riesige SUV zu kaufen, die 15 Liter Sprit hat. Ganz wichtig. Dann bin ich erstmal in Rente. Und da gibt es Leute, die sind in Rente und sagen, ach ja, da müsst ihr nochmal 20 sein. Dass ihr mich richtig versteht, ja? Ich hab nichts dagegen, dass man sich Ziele setzt und sich von der Erreichung der Ziele Sinn und Erfüllung verspricht. Ich erlebe das auch so. Ich glaube nur und erlebe nur, dass damit die tiefer liegende Frage nach dem eigentlichen Sinn, dem, was mein Leben erfüllt, nicht zur Ruhe kommt. Ich glaube und erlebe, dass eine produktive Unruhe bleibt, die man auch durch die besten Ziele, die man erreichen kann, nicht abstellen. Ich meine, es wäre ja eine naheliegende Strategie zu sagen, okay, ich habe mir dieses Ziel gesteckt, ich habe es erreicht. So richtig sinnvoll fühlt sich das alles immer noch nicht an, aber vielleicht sollte ich einfach das Gleiche nochmal tun und die Intensität erhöhen. Einen noch besser bezahlten Job, noch exotischere Urlaube, noch tollere elektronische Spielzeuge und so weiter und so weiter. Und dann vielleicht. Ich glaube, dass das nicht geht. Ich habe mal von einem international sehr erfolgreichen Geschäftsmann gehört, der gegen Ende seines Lebens gefragt wurde, gibt es etwas, was Sie heute wissen, von dem Sie sich gewünscht hätten, dass man es Ihnen gesagt hätte, als Sie noch ein junger Mann waren? Was wissen Sie heute, von dem Sie sich gewünscht hätten, dass man es Ihnen gesagt hätte, als Sie noch ein junger Mann waren? Und dieser Geschäftsmann sagte, ich wünschte mir, hätte jemand gesagt, dass wenn man ganz nach oben kommt, dass da nichts ist. Was ist denn, wenn diese produktive Unruhe berechtigt ist? Diese produktive Unruhe, die uns die ganze Zeit sagt, ja, das war schön, das ist gut und richtig und sinnvoll und so, aber da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Leben ist noch mehr. Und ich bin noch mehr. Ich bin noch mehr wert. Ich bin mehr wert als ein Zahnrädchen im Kapitalismus, in der ach so sozialen Marktwirtschaft. Ich bin noch mehr wert als die ökonomischen Theorien selbst von den klugen Denkern, wie Karl Marx sagt. Ich bin mehr wert als ein Faktor in der Weltgeschichte. Da ist ein Geheimnis um mein Leben, um meine Existenz, das ich bisher noch nicht entschlüsselt habe. Was ist, wenn diese Ahnung berechtigt ist? Dann ist Religion, diese Religion, der christliche Glaube, richtig verstanden, nicht Opium, sondern im besten Fall ein Energy Drink. Weil dieser Glaube dann, wenn man ihn richtig versteht, nicht einwirkt, sondern in Bewegung setzt. Und bei all dem, was ich ja eingeräumt habe, über die Fehler der Christen, und ich reihe mich da ein, man lebt auch nicht immer so toll, wie ich es gerne hätte. Es gibt eben auch Leute, die ein ganz starkes Bild haben von der Wirklichkeit, die Gott schaffen möchte und die Gott einmal schaffen wird. Ein ganz farbiges Bild von dem, was christliche Hoffnung beschreibt. Und die gerade deswegen eine ungeheure Energie an den Tag gelegt haben, schon in dieser Welt etwas zum Besseren zu verändern. Gerade weil sie gesagt haben, ich weiß von einer Welt, auf die ich zulebe, in der alles anders sein wird, in der andere Werte gelten als hier. Ich lasse mir nicht einreden, dass ich mit dieser Welt so wie viel zufrieden sein muss. Oder zufrieden sein sollte. Wie zum Beispiel der Schwarz-Baptisten-Pastor, der in einer Zeit, in der das lebensgefährlich war, sinngemäß sagte, ich träume von einer Welt, in der meine Kinder nicht mehr nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen. Und man kann darüber schmunzeln, über die Poster mit I have a dream, die an den Wohnheimtüren schon manchen Leuten erklären. Man kann darüber schmunzeln, aber es ist historisch belegt, dass dieser Mann mit dieser Bewegung, mit dieser Version mit dafür verantwortlich ist, dass wir jetzt einen afroamerikanischen Präsidenten in den Vereinigten Staaten haben. Das hat etwas verändert. Gerade weil er dieses farbige Bild hatte von der leuchtenden Zukunft der Welt, die Gott immer schaffen will, hat er in dieser Welt sich nicht einreden lassen, dass er mit dem System, so wie es gerade ist, zufrieden sein. Oder ich denke an eine kleine Gruppe von Menschen, die sich in einer Zeit, in der das auch ziemlich riskant war, einmal die Woche trafen in einer Kirche, um zu beten, Kerzen anzuzünden, für den Frieden zu beten, eigentlich harmlos. Die Regierenden der Zeit, die das Ganze kritisch fanden, fanden es aber auch so harmlos, dass sie nicht eingegriffen haben. Irgendwann wurden aus diesen paar Leutchen 20, 30, ein paar Dutzend, nachdem sie gebetet hatten, gingen sie auf die Straße, zögerlich erst noch fing an, ein paar Slums zu rufen, in einer Zeit, in der man dafür sofort ins Gefängnis kommen konnte. Aus den paar Dutzend wurden ein paar Hundert, ein paar Tausend, am Ende viele, viele Zehntausende, die im Herbst 1989 in Leipzig für eine freie Gesellschaft demonstriert haben. Und natürlich waren das nicht alles Christen. Und natürlich waren nicht die Christen die Einzigen, die dafür verantwortlich waren, dass die dann am Ende demonstriert haben. Aber es ist zumindest nicht nur ein Zufall, dass am Anfang eine kleine Gruppe von Leuten steht, um Pfarrer Christian Führer, die gesagt haben, ich lasse mich doch nicht einreden, dass ich mit den Verhältnissen so bis jetzt nicht zufrieden sein muss. Ich lasse mich nicht einreden, dass die Autorität dieses Staates die letzte Autorität ist. Ich weiß von einer Autorität, die noch über diesem Staat steht, selbst wenn man davon jetzt nichts merkt. Das sollen nur Veranschaulichungen sein. Das sind keine Beweise. Es sind Veranschaulichungen dafür, wie christliche Glaube richtig verstanden, gerade kein Opium ist, sondern motiviert, auch an diesen Verhältnissen, auch vor dem Tod, etwas zu ändern. Was ist also, wenn das alles stimmt? Dass unsere Ahnung, da könnte mehr sein, nicht ein Wunschbild ist, sondern dass diese Ahnung berechtigt ist. Was ist, wenn Gott kein Konstrukt ist, sondern wirklich da? Ein Gesprächspartner, der auf unser Gesprächsangebot wartet. Und was ist, wenn dieser Gott nicht einfach nur eine nebulöse Idee ist, sondern genau so ist, wie wir es in dem Gesicht von Jesus ablesen können? Was ist, wenn dein Charakter sich tatsächlich vollkommen in Jesus abbildet?
Das war interessant. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite iguw.de. Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch, von Ihnen zu hören. Und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.